Hi, hier ist Claudia Kamit. Bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Ab sofort gibt es alle 14 Tage eine Folge überall, wo es Podcasts gibt. Das sind Pollux-Folgen von vor 4 Jahren und wir wollen euch die Chance geben, da einfach mal reinzuhören. Bei Podimo findet ihr bereits über 200 Folgen und jede Woche kommt sogar bei Podimo eine neue aktuelle Episode dazu. Infos in den Shownotes, da findet ihr auch den Link zum Podimo-Testen-Angebot. Und jetzt geht's los mit der Folge.
Pollux, Gangs im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamit. Und eine Warnung vorweg, in diesem Podcast wird die Ausübung von Gewalt explizit geschildert.
I just wanna let go.
Damit fangen wir jetzt an. Ah, endlich haben die Leute mal gehört, wie du singen kannst.
Ich kann gar nicht singen.
Du kannst ganz schön singen. Und ja, ich bin froh, dass wir das zusammen hier machen. Und es ist auch gut. Ja, wir haben das jetzt gerade nicht mitgekriegt. Wir haben uns gerade jetzt, die Claudia war gerade ein bisschen böse mit mir. Und zu Recht, weil ich grenzüberschreitend hier beim Essen einfach, vielleicht warst du auch einfach noch ein bisschen hungrig.
Nee,
das ist auch geil. Hattest du deine Tage oder warst du hungrig?
Genau.
Eins von beiden.
Genau. Ich hab
nichts verstanden. So.
Ach, ja.
Ich habe nichts verstanden. Nein, natürlich lag es nicht dran, dass sie hungrig war oder ihre Tage hatte, sondern es einfach manchmal ist halt so, ne? Wenn du dann starke Charaktere hast, und reiben die sich auch mal. Und ich hab's akzeptiert, es war nicht in Ordnung von mir.
Du grinst jetzt dabei.
Nein, weil die Leute sich jetzt denken, oh, was war denn? Es war nichts Schlimmes.
Nee.
Es war nichts Schlimmes. Ich habe ihr gesagt, was sie für ein Auto kaufen soll, damit sie mal was lernt hat. Also.
Ah ja.
Aber
der Mansplaining-Podcast.
Vielleicht
gibt es dafür bald eine eigene Kategorie.
Dann könnte ich auch mal was gewinnen.
Da sind wir ganz vorne dabei.
Wir haben
Leute, Finale.
Finale. Oh.
Finale.
Oh. 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 Wer bist du? Christina Aguilera, oder?
Ja.
Oder?
Oh. Oh. Oh.
Ihr müsst sehen, wie die macht. Die hat die Hand so am Ohr. Vor allem, das bringt so viel, wenn du es am Kopf hast.
Das haben die doch immer wieder früher gemacht. So, ja, auch immer bei so Castingshows. So. Oh. Oh.
Oh. Oh. Okay, egal. Ich werde auch.
Jetzt habe ich alle voll zugesüllt hier mit meinem Scheiß singen. Ich
passt
kann
schon
gar nicht singen. Ne?
Das passt schon. Besser als Autos kaufen. Was? Nein! Hat er nicht!
Ah, herrlich.
Oh. Also, auf geht's.
Bräuchte einen Schlagring für die nächste Staffel.
Sofort in die Bank, dann hört man nur so den Schlag.
Ach, herrlich.
Okay, also,
ja,
ist es
heute
zu fassen?
Was Besonderes.
Wir sind jetzt durch mit der Staffel Gangs im Knast. Und ich hätte sehr, sehr gerne mit einer Frauengang aufgehört. Aber so richtig habe ich keine Frauengang gefunden. Also keine Gefängnisgang, die von Frauen gegründet wurde. Und es, obwohl zum Beispiel in Kalifornien etwa die Hälfte aller weiblichen Insassen irgendeine Gangverbindung haben. Also eigentlich dieselben Voraussetzungen wie die männlichen Counterparts. Es scheint aber so, als geben sie diese Verbindungen an der Tür ab. Weder kämpfen sie mit Angehörigen anderer Gangs im Knast weiter, noch rekrutieren sie neue Mitglieder dazu. Es gibt auch ganz verschiedene Theorien, warum das so ist. Und ja, weiß ich nicht, was denkst du?
Ja, wir haben ja da schon mal drüber gesprochen. Ich glaube tatsächlich, dass Frauen einfach nicht ganz so gewaltbereit sind und vielleicht sich da auch nicht messen müssen, nicht den Wunsch haben, vielleicht dann auch so diese Führung zu haben, Macht zu demonstrieren.
Es gibt auch noch einen Aspekt, also das alles ist jetzt hier, das, vieles davon sagen ja jetzt auch nicht wir, sondern es sind halt, das sind so die Soziologen sind irgendwie auf diese Lösung gekommen und eine davon war, dass Frauen Strafen eher aussitzen als Männer. Dass man sagt, okay, ich habe die Strafe jetzt bekommen und jetzt versuche ich die halt rumzukriegen, ist häufiger als bei Männern, die dann sagen so, oh, ich habe jetzt diese Strafe bekommen und ich mache jetzt so viel Scheiße wie möglich. So in der Situation, hat aber auch wieder mit diesem Kontrollwunsch, den Testosteron auslöst, so zu tun, dass man halt sagt, okay, ich möchte die Situation kontrollieren, die neue Situation ist Haft und um hier Kontrolle auszuüben, ist halt Gangaktivität ein Mittel. Auch werden die Frauen, die vor ihrer Verhaftung keine Gangverbindungen gehabt haben, im Knast nicht davon angezwungen. Also die finden es auch nicht so faszinierend. Und es gibt sogar Umfragen, die belegen, dass je länger sie inhaftiert sind, je weniger Lust hätten sie, draußen einer Gang beizutreten. Also es wirkt auch. Die Strafe an sich hat eine andere Wirkung. Und man könnte sagen, Es liegt ein bisschen daran, dass sie vom Gang-Lifestyle von anderen inhaftierten Frauen hören in der Zeit und es weniger attraktiv finden als Männer. So, einfach, was? Okay, hat sich jetzt nicht so geil angehört, irgendwie, was du gerade erzählt hast. Finde ich nicht gut. Es erscheint also weniger attraktiv, was jetzt nicht wirklich ein Wunder ist, weil wir haben, bis auf vielleicht die Niertas, waren das alles extrem sexistische Organisationen.
Ja, und auch die Niertas am Ende auch mit Gewaltstrukturen.
Ja, Gewalt, klar, aber weniger sexistisch.
Ja, aber das klingt jetzt ja alles nicht sexy, ne? Also ja, ich würde jetzt eigentlich bei keiner Gang dabei sein wollen.
Verstehe ich.
Fängt ja immer alles an so mit Bilderbuchsprüchen, aber am Ende ist es einfach nur hart. Es wird sich gegenseitig in den Rücken gefallen, es ist brutal.
Da hast du aber gleich das Nächste, ne? Einer der Gründe auch, dass wir keine Gefängnisgangs von Frauen haben, ist, es fehlt dieser Feind. Weil wenn wir sehen, dass die männlichen Banden im Grunde alle aus einem Grund entstanden sind, nämlich Schutz innerhalb der Mauern vor Raub, also vor Räubern, Schutz vor diesen Raubtieren. Und wenn Frauen unter sich sind, empfinden sie anscheinend keine Not, diese Art von Gruppen zu gründen. Und das sollte uns Männern wirklich zu denken geben. Weil es gibt Gangs draußen, die von Frauen gegründet sind. Ein ganz berühmtes Beispiel sind in Indien. Die werden wir mal behandeln. Also es gibt Zusammenschlüsse von Frauen, die sich wehren, aber nicht gegen andere Frauen, sondern gegen Männer.
Mhm.
Und das ist wirklich ein ekliger Gedanke. Also ich wider mich gerade wieder an, so ein bisschen. Weißt du, dass wenn ich Männer aus der Gleichung rausnehme, Frauen nicht mehr das Bedürfnis haben, sich zu schützen.
Ja,
es ist ja auch sau einfach eklig. Ja, aber
es ist total traurig.
Es ist traurig. Frauen untereinander sind sicher nicht nur nett, das weiß ich ganz klar, weil ich kenne Frauen in Haft.
Was?
Ja, ne, so. Aber die sind auch, wir haben dasselbe, Hass, Grabenkämpfe, all das, was Männer tun, ganz klar. Aber diesen letzten Schritt, was Männer tun, wenn du sie einsperrst, das tun sie eben nicht. Und ja, mein Gott, bis wir Frauenbanden, Straßenbanden im Knast behandeln und dann Frauenbanden auf der Straße sehen, denn da habe ich welche gefunden. Da wird doch ein bisschen Zeit rumgehen und bis dahin, ja, ich habe sehr, sehr viel gelernt in der Staffel und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß damit. Gott.
Was hast du gelernt? Was würdest du sagen, so ein Fact, den du auf jeden Fall gelernt hast?
Tatsächlich, dass die Geschichte sich wiederholt, egal wo, egal wie, also egal welcher Kulturkreis oder wie es beginnt, die Dinge wiederholen sich. Du hast am Anfang immer jemanden, der eine gute Idee hat, der versucht, was Gutes zu tun und aus verschiedenen Gründen fallen die irgendwann und die nächste Generation korrumpiert diese Motive.
Mhm.
Und das war ja wirklich bei jeder einzelnen dieser Gangs. Also es war eigentlich, bis vielleicht auf, selbst die Aryan Brotherhood nicht. Ne, die hatten zwar diese rassistische Scheiße mit dabei, aber trotzdem war es nicht am Anfang gleich direkt so, wir wollen jeden...
Ja.
Wir müssen alles um uns rum dominieren. Das kam ja dann auch erst mit der zweiten und dritten Generation. Was habe ich sonst noch gelernt? Ich finde, es waren viele kleine Sachen so dabei, wie so eine Struktur dann auch überlebt, wo sie entstehen, so was nötig ist, welche Ingredienzien, so welche Inhaltsstoffe nötig sind, dass sowas entstehen kann.
Mhm.
Hat mir auch nochmal geholfen, warum es damals bei uns in Deutschland nicht entstanden ist oder warum es bis heute nicht so entstanden ist. Ich habe mich auch mit einem Freund vor kurzem wieder darüber unterhalten, der auch meinte, wir hätten die Möglichkeit gehabt, also Folge 1 dieser Staffel, den Club härter zu pushen. So, wir hätten das tun können. Und hat mir ein bisschen geholfen, auch meine eigene Vergangenheit so neu einzuordnen oder ja, besser damit umzugehen.
Schön.
Wir haben auch
auf jeden Fall toll, dass du da auch noch irgendwie was für dich mal rausziehen kannst. Ich hätte eigentlich gedacht, dass du da eigentlich eh schon so sehr wissend bist, aber ja, finde ich cool.
Es ist schon nochmal was anderes, ob ich die Gang davor gekannt habe oder denen ihre Zeichen weiß oder weiß, wo die herkommen oder ob du wirklich
dich mit der Struktur richtig befasst
und stundenlang nochmal reinliest und dann auch nochmal, du siehst ja dann so im Zeitraffer immer, was passiert. So das, was normalerweise, wenn du es miterlebst, du schwer begreifen kannst und dann so, aber wenn du in dem Zeitraffer drauf guckst, plötzlich so, ah, okay, boah. Wir haben uns ja überlegt, für die Folge irgendwie, ich hatte alle möglichen komischen Ideen. Ich hatte gesagt, wir machen uns eine Fantasie-Gang. Mhm. Jeder soll seine krassesten Gefangenen von den bisherigen Staffeln, von allen Folgen irgendwie sich raussuchen, die er in der Gang haben will oder sie dann, die du in deiner Gang haben willst und einen Namen geben und dann treten wir gegeneinander an. Ich habe mir das so cool vorgestellt wie in einem Videospiel, aber wir haben dann gemerkt, dass es ja, so semi-gut funktionieren würde.
Ich habe aber den Gangnamen-Generator mitgebracht.
Okay, was ist das?
Ich würde jetzt dir quasi im Internet einen Gangnamen raussuchen.
Okay.
Also ich könnte den jetzt erstmal für dich machen, ja? Okay. Soll ich Maximilian oder Max eingeben? Man muss den Namen eingeben.
Maximilian die Anaconda Pollux.
Maximilian die Anaconda.
Mach Anaconda ohne die.
Anaconda Pollux. So. Generate. Warum auch immer. Janky Jamaican.
Janky Jamaican?
Ja, Junky, Janky Jamaican.
Was ist ein Janky?
Weiß ich nicht. Janky, ich guck mal kurz nach.
Oder Yankee Jamaican. Wie die Amerikaner so, okay?
Aber J-A-N-K-Y. Ah, das heißt auf Deutsch witzig, verrückt.
Der verrückte.
Das passt ja, der Jamaikaner. Der verrückte Professor, ey.
Okay, okay. Das jetzt ist ja ein sinnvolles Tool, das du da entdeckt hast. Also da packen wir den Link in irgendeine Story, in irgendeine. Irgendwohin packen wir euch den Link, damit ihr das auch machen könnt.
Claudia Kamit. Oh, ich bin Broken Rapper.
Broken mit
Doppel
Rapper?
P, Doppel P.
Broken Rapper.
Broken
okay.
Rapper.
Okay.
Ich finde, also, ich habe gewonnen.
Das hat auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, siehst du, jetzt weißt du Bescheid.
Damit hätten wir eigentlich die Folge gefüllt.
Ich mache jetzt Claudia und Max. Claudia und Max mache ich jetzt als Sweet Bull Dodger sind wir zusammen.
Oh. Das ist ja süß.
Na
okay,
gut.
Also das hat jetzt nicht ganz die Folge getragen. Aber hat auch nicht geschadet.
Dafür haben wir euch einbezogen, weil jetzt haben wir so viele Folgen aufgenommen und dachten, ey, ihr habt bestimmt auch ganz viele Fragen. Mhm. Und deshalb, ja, haben wir einfach mal so ein Q&A gemacht und ihr habt Fragen geschickt. Also die Frage, also erstmal danke für diese ganzen Lobeshymnen. Wir haben beide echt auch sehr viel Lob bekommen, einfach auf dieses Q&A, einfach, dass ihr die Folgen gerne hört, dass ihr das total stark findet. Also ganz viel Liebe geht raus an euch, wirklich. Es freut uns beide von Herzen, in welchen Situationen wir euch auch begleiten. Ich kriege nach wie vor wahnsinnig viele Nachrichten von Leuten, die mir schreiben, wann sie das hören. Also letztens hat mir eine geschrieben, sie hört das immer beim Mikroskopieren und dann ist es immer super, ja.
Ich weiß nicht mehr, was das ist.
An einem Mikroskop sitzen.
Ach so.
Und da hört sie das immer, eine andere immer so beim Statistiker ausfüllen und so. Also ja, total, also beim wissenschaftlichen Arbeiten finde ich einfach mega interessant, wann Leute diesen Podcast hören. Und eine Frage, die immer wieder auftaucht, ist, sind wir ein Liebespaar?
Ja.
Weil, ich weiß
Quatsch,
nicht, wie
sie
darauf kommen. Ja, klingen wir so?
Naja, du bist schon sehr flirty mit mir. Aber die Leute wissen, die kennen mich dann wahrscheinlich noch nicht persönlich.
Ja.
Wir wissen nicht.
Das ist so, das ist einfach, alles und jeden anschlirrt.
Du wärst mir draußen so mit dem Briefkasten, vor dem Briefkasten so am Feuer dran, ne?
Öfter hier. Alleine hier.
Nee, so ist es gar nicht, aber ja, ich bin einfach eine Love Machine. Es ist halt, da kommen die Leute, da kommst du nicht drum rum. Nee, wir sind noch kein Liebespaar. Das müssen wir sagen aus versicherungstechnischen Gründen.
Ach so, ja. Wir sind nur in Anführungsstrichen ein Arbeitsehepaar.
Ja, nur ein Arbeitsehepaar. Sonst kündigt uns Podimo, weil die wollen diese Spannung. Das ist wie bei die Nanny oder so, weißt du? Wenn wir erstmal geknutscht haben, dann ist es vorbei.
Ah ja.
Aber du schreist mich schon an wie meine Frau. Also das ist
du
auf jeden Fall.
Maulst mich auch an wie deine Frau.
Du machst mich
Frau.
Schon runter. Ich hab nichts gemacht. Aber gut, es kommt mir auch bekannt vor von zu Hause. Und das ist dann so wirklich. Also ich hab
wenn sich der Kreis schließt.
Ich hab schon der hier, jetzt weiß ich gerade nicht, wie er
heißt.
Jo heißt
er.
Nein, nicht den Jo kenne ich. Der Basti. Genau, hallo Basti. Der Basti hat...
Der auch hier in dem Produktionsstudio arbeitet.
Genau, und auch jetzt zugehört hat und ich kenne ihn ja erst seit 2 Jahren. Der Basti hat auch, als du mich so rund gemacht hast, hat er mich immer so angeguckt. Da hat er mal so geguckt, der Basti so... ja, jetzt roll dich zusammen, Junge, und leg dich auf den Rücken
das
und tu deine Hände, deine Pfoten hoch und ergib dich. Also jetzt bist du nämlich fällig.
Mich hat er eher so angeguckt nach dem Motto, ja, verstehe ich.
Und danach hat er dann gesagt, ihr braucht eine Paartherapie. Also der Basti hat es schon gut durchschaut. Und ich hab mich dann auch so, wie der Watson es machen würde, wenn der jetzt was falsch macht, dann rollt er sich nämlich immer gleich so auf den Rücken und dann guckt er immer so und macht, so habe ich es auch gemacht.
Ich war ganz lieb, ich habe dir nur die Meinung gesagt.
Genau.
Weil du manchmal auch ein bisschen ausfallend bist oder harsch. Oder
ich finde nicht.
Ja.
Das liegt nicht an mir.
Das ist, weil du mit dir nichts zu tun hast.
Nein, Gewalt, ich könnte mich nicht ertragen. Gewalt ist, das ist nämlich, bei Anti-Gewalt-Trainings fängst du immer an, so, ja, was ist Gewalt? Und dann dauert es immer und dann kommst du ganz lange, machst einen riesen Umweg und am Ende kommst du dahin, dass Gewalt das ist, was der andere als Gewalt wahrnimmt. Und deswegen, ja, wenn das so ankommt.
Du bist in Naturgewalt.
Danke, ja, stimmt. Schön, dass dir aufgefallen ist.
Also wir sind kein Liebespaar.
Wir sind kein Liebespaar. Wir sind
noch kein Liebespaar, muss man ja sagen.
Oh, ich habe aber auch noch was. Heute ist die wilde Durcheinander-Folge. Ich habe auch noch was mitgebracht. Und zwar hat einer von euch, und es war sehr lieb, und zwar ist es ein Mädchen, und die hat geschrieben...
Wie heißt sie denn?
Ey, ich habe keine Internetverbindung. Jetzt muss ich hier
Du hast den Yo-Mode.
Ja, jetzt, das geht, den muss ich aber jetzt kurz rausmachen.
Oh, gleich eine Nachricht.
Ja, das ist von meiner Frau, die dich unterstützt.
Oh, noch eine Nachricht.
Die unterstützt dich. Die unterstützt dich bei dem hier beim Sauersein mit mir.
Ich bin nicht sauer auf dich.
Lia, ich sag jetzt mal Lia. Lia hat uns diese Nachricht hier geschickt.
Ich hichlefig, bin Hinlefin, ein Heilewein, Großhosterfuß, Erhelefer, Fan Händlefan von Honda von Eu Heulefeu, Remremlefem. Potthotlefot, Kaskastlefast und Hundlefund macht Hachtlefacht, Weitheitlefeit, Erherlefer, Soholefo.
So,
ja,
im Hintergrund...
Erstmal denkt man, sie hat nicht alle Latten am Zahn, genau. Und dann erkennt man, Löffelsprache, denke ich.
Genau, das ist die Löffelsprache, die du jetzt nicht kennen konntest.
Weil ich aus dem Osten komme und da hatten
anderen
wir
der Mauer kommst.
Nicht mal Löffelsprache.
Ihr wart zu arm für eine Geheimsprache, einfach, da gab es nichts.
Also, keine Ahnung, also...
Und, aber hast du es ein bisschen erkannt?
Ja, aber ich, was sie gesagt hat, habe ich nicht gecheckt.
Sie hat so gesagt, sie ist ein großer Fan des Podcasts und so, genau. Ich habe aber auch nicht alles verstanden. Ich habe es jetzt das dritte Mal gehört oder so. Vielen Dank für diese Nachricht.
Voll süß.
Und im Hintergrund hat man auch gehört, dass sie unseren Podcast noch laufen hat lassen.
Ah.
Habe ich im Moment gehört. Ich so, ich höre mich ja selber. Das ist auch seltsam.
Dieses komische erregte Gefühl da gerade zwischen meinen Schenkeln.
Das
ist doch meine Stimme.
Was ist das für ein geiler Typ, der da redet? Das ist ganz komisch. Übrigens, wir haben jetzt zwar gesagt, wir haben das nicht gemacht mit der verschiedenen Gang, aber vielleicht habt ihr ja Lust, uns zu sagen, wen ihr, wenn ihr euch drei Leute aus den Folgen aussuchen dürft, ihr könnt es gerne mir schreiben oder der Claudi.
Es ist nicht ganz leicht, ne? Ich habe auch mal reingeguckt und dachte so, boah, nee, den kann ich nicht nehmen. Der war bei der Aryan Brotherhood. Der
und
hat
keine
nur,
Nazis in deiner Gang.
Der hatte nur irgendwelche Frauen vergewaltigt. Der hat nur Jungs vergewaltigt.
Aber warum wolltest du einen von denen?
Ja, also ich wusste,
ich brauche ja noch einen Vergewaltiger, aber wen soll ich noch nehmen? Das, nee, du brauchst, nimm die halt nicht.
Ja, aber da bleiben am Ende nicht mehr so viel über.
Aber Top-Material. Also ich hätte Asate Shakur auf jeden Fall genommen, die mir so hilft bei der politischen Ausrichtung, die mir sagt, wo lang wir gehen, die auch mich immer inspiriert und dann mit einer krassen Rede mich dann auch wieder hochzieht, wenn ich mal unten bin. Dann hätte ich Nuno Pontes geholt von den Pittsburgh Six.
Witzig, den hätte ich auch genommen. Warum hattest du den genommen?
Ich kenne ihn persönlich. Ich habe mit ihm mittlerweile telefoniert.
Oh, das ist einfach nur kein Grund.
Nein, wir haben eine Stunde telefoniert. Und der ist beeindruckt, ich bin ein bisschen verliebt. Also Pittsburgh Six, die Folge, wenn ihr euch noch erinnert.
Die ist so gut, das ist eine meiner Lieblingsfolgen.
Der den Ausbruch organisiert hat, mit dem habe ich telefoniert, der spricht super viele Sprachen, aber kein Deutsch. Sonst hätten wir den schon mal eingeladen, aber es ist ein hochinteressanter Mann, hat tatsächlich auf eine Mail von mir geantwortet und den hätte ich noch gern dabei, falls ich meinen Ausbruch irgendwie klar machen muss. Es ist wichtig, ihn zu haben. Jeffrey Skilling hätte ich genommen.
Weil?
Weil er viel Geld hat. Das war dieser ernstreiche Scheißtyp so. Und dann hätte ich noch...
Ach so, gleich vier? Ich dachte nur drei.
Nee, dann reicht's. Okay, dann reicht's.
Ich hätte auch Nuno Pontes, weil ich glaube, dass er ein guter Architekt allgemein ist, sehr durchdacht, ein sehr guter Beobachter. Mhm. Ich glaube, egal welche Richtung, der wird immer gut sein.
Mhm, eben.
Ich hätte auch noch gerne jemanden gehabt, der sich gut mit Finanzen auskennt, aber habe ich keinen gefunden, so richtig bei uns.
Ich gebe dir Jeffrey Skilling. Ich leide den.
Okay. Dann habe ich gedacht, vielleicht noch James Whitey Burger, weil der ist jetzt ein Gangsterboss. Also wenn du den da drin hast, dann vielleicht ist es ganz schlau. Und ich hätte noch einfach Lucifer genommen.
Hey, jetzt hast du auch vier.
Weil der ein Soldat ist. Ja. Weil der ist dann fürs Metzeln.
Okay, dann würde ich
hart, Richard, aber ich bin ja im Gefängnis.
Dann würde ich Richard Kuklinski noch nehmen.
Okay, weil?
Ja, weil der auch.
Der Metzel.
Aber ich will dazu noch eine Geschichte. Ich müsste seine Tochter gerettet haben. Vor einem Vergewaltiger oder so, dass er mir nie was macht.
Genau.
Ja, dann haben wir unsere Gang. Und meine Gang würde FIK heißen. Freiheit im Kopf.
Ah ja. Also einen Namen habe ich mir da jetzt noch nicht so richtig überlegt.
Finde ich gut.
Claudia Gang.
Wie alt bist du? 12? Okay, cool. Mein Name, ich würde dann auch Anaconda ändern in irgendwas, was besser passt. So wie Big Dick Balls.
Dick Balls.
Nein, natürlich. Der Nette. Ich würde mich der Nette nennen.
Der Nette.
Der Nette. Der Nette ist der kleine Bruder von Scheiße, das passt.
Ich wäre der Shadow Killer.
Du bist ein achtjähriger Junge halt. Der Shadowkiller. Okay, Shadowkiller und der Nette. Wir sind natürlich links, humanistisch,
ja.
Treten für gerechte Haftbedingungen ein und so weiter. Ne?
Also, unser Vorbild ist der Schatten.
Du bist doch der Shadow-Killer. Dir fällt ja gar nichts ein.
Doch, ich bin sozusagen in dessen Namen sozusagen der Killer von all denen, die nicht auf seinem Weg weiter gefolgt sind.
Klingt eher, als wärst du der, der den Shadow gekillt hat, muss ich sagen.
Ja, weil du keine Ahnung hast von meiner Gang, von meiner Gang-Geschichte.
Cop-Killer sind also auch die, die alle killen, die gegen Cops sind.
Ich finde das, ich finde das schön so.
Shadow-Killer.
Ich finde den Namen Shadow-Killer so schön. Und weil ich den Schatten toll finde, werde ich da eine Verbindung finden, die sich plausibel anhört.
SK. Oh,
also meine Geschichte habe ich noch nicht komplett.
Killer-Kamite, ich merke schon. Aber gut, okay, also.
Oder Bruno, ich kann auch Bruno als Vorbild nehmen.
Bruno ist auch nicht schlecht. Dann nenne ich halt Bruno-Killer, wenn du dem folgen willst. Also gut, nein, Schluss. Shadow-Killer-Kamite, tut mir leid. Ey, Shadow-Killer-Kamite, Killer-Kamikaze, Kamize, Killer-Kamite. Jetzt reicht's. Jetzt haben wir das und dann sind wir sehr gespannt auf eure Gangvorschläge.
Genau, und wir rufen nachts immer, miau!
Immer wenn ihr jemanden umbringen wollt. Und wenn du das dann von irgendwo anders noch hörst, dann weißt du, die Pussys sind loose. Okay, ist auch was anderes, weil andere Gangs haben immer, oder überhaupt Gangster, und dann wenn du Rap und Ding, dann war eigentlich immer Bellen angesagt, aber jetzt scheint es wohl das Mouncen zu sein.
Vielleicht sollte ich doch Kamize weiter beibehalten.
Behalt es.
Weil dann kann ich das, mach das mit diesem Miauen auch mehr
Sinn. Killer Kamize. Miau.
Miau. Miau.
Ich glaube, einige
Association. Miau.
Assoziation. Assoziation. Okay, der Basti hat gerade auch schon die Ohrdinger abgenommen, weil das überhaupt nicht grell ist, was du da machst.
Sorry.
Okay.
So, jetzt hier, Q&A.
Ich habe Fragen. Willst du anfangen?
Julia, und das hat nicht nur Julia gefragt, Julia_WGRT. Was war zuerst da die Idee zum Podcast oder das Duo Claudi und Pollux? Also viele wollten wissen, wie es eigentlich zu unserer Vereinigung kam. Bitte, du darfst deine Erinnerungen schildern.
Nee, wir kannten uns nicht davor. Nee. Wir haben uns kennengelernt über Podimo.
Genau, die haben uns quasi zusammengeführt.
Ja.
Und was ich ganz bemerkenswert fand, also ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu nahe treten, aber ich glaube, ich habe schon mit mehr Leuten zusammen moderiert als du.
Ja, ja.
Und weiß einfach, dass es sehr selten ist, dass Chemie so gut stimmt. Mhm. Und da hatten wir wirklich unglaubliches Glück, dass wir da so Arsch auf Eimer sind. Mhm. Und ich weiß noch, als wir haben die erste Folge von damals Ausbrüche, also Gefängnisausbrüche, die haben wir in einem anderen Studio aufgenommen. Mhm. Und dann sind wir in dieses Studio gekommen und dann hatten die das nur als Referenz. Mhm. Und dann weiß ich noch, dass Timo, einer, der hier arbeitet, der meinte, dann hat dann so erzählt und dann meinte ich zu ihm so, ja, aber wir sehen uns heute erst das zweite Mal. Und er ist nicht darüber fertig geworden, nachdem er schon ein paar Folgen dann gehört hatte, die wir am ersten Tag dann zusammen noch weiter aufgenommen haben, dass wir uns erst einmal vorher gesehen haben. Mhm. Das fand ich echt sehr schön.
Und das Studio war beim KitKat in Berlin.
Das erste, ja.
Das erste Studio.
Da hatten wir den Corona-Test im KitKat.
Im KitKat haben sie uns den KitKat gemacht. Also das war wirklich...
Und als wir das erste Mal telefoniert haben, da war deine Frau auch gleich mit dran. Das fand ich auch total süß.
Das ist auch süß. Genau, ja. So hat es angefangen. Und seitdem, werde ich hier runtergemacht. Werde ich hier rund gemacht.
Mann! Ich habe dich noch nie runtergemacht. Also wirklich, wenn das jetzt jemand hört, denkt ihr, das stimmt.
1,5 Jahre kamen mir vor wie 3. Das sagt mein Vater immer so, ich bin so 10 Jahre verheiratet, das fühlt sich an wie 20. Okay.
Ach ja.
Komm, ich hau auch eine raus.
Bitte.
Wenn Claudi, also hier von Leabilities, übrigens cooler Name, wenn Claudi eine kriminelle Karriere starten würde, in welchem Bereich?
Fragt sie das mich oder dich?
Fragt sie dich.
Ich glaube, du könntest aber gut beantworten, in welchem ich mich gut machen würde. In einem kriminellen Bereich.
Ja, was würdest du machen?
Boah, das finde ich aber eine super schwierige Frage. Ich würde wahrscheinlich direkt geknackt werden beim ersten Mal Bank ausrauben, weil ich mir das so leicht vorstelle.
Ja, ich glaube, du wirst in Bankraub involviert sein. Und dann würdest du das Vermögensumverteilung nennen oder so. Und dann würdest du sagen, nee, ich wollte doch nur. Und die so, 12 Jahre. Und du so, Vielleicht wäre noch was besser sein. Aber ich glaube, du wärst eine gute Bankräuberin.
Weil?
Na, einfach hier Haare hoch und dann diese eine Maske von Haus des Geldes, Overall an. Und du bist eine Fluchtwagenfahrerin. Da haben wir's. Du bist eine Fluchtwagenfahrerin. Nee. Du fährst wie ein Henker. Das passt. Weißt du, du fährst einfach so, wie du normal fährst und dann kann dich keiner stoppen. Das ist es. Du bist ein Fluchtwagenfahrer.
Aber ich fahre ja nicht gerne Auto.
Das ist egal. Dann fährst du noch schneller, damit du schnell wieder rauskommst aus der Karre.
Also so Geld veruntreuen, keine Ahnung. Cyberkriminalität würde ich gerne machen, aber dazu bin ich zu schlecht im Internet.
Keine Ahnung von Computern. Ja. Mach mal nächste Frage.
Okay. Lukas-BRKD. Können sich böse Fantasien durch das Schauen von Gore-Videos in den Köpfen bilden?
Okay, wir haben über Gore schon geredet. Gore-Videos sind diese Videos von Gewalt und blutigem Scheiß. Also, ich glaube, für die meisten Leute ist sowas anzuschauen so ein bisschen traumatisch. Es macht was. Man sieht es und es macht ein schlechtes Gefühl. Und ich glaube, jeder hat mittlerweile ist im Internet irgendwann mal über irgendwas gestolpert, was er eigentlich nicht sehen wollte, hat es dann gesehen und hat dann oft ein schlechtes Gefühl gehabt. So, ne? Also desto weniger man da oder desto zart beseiteter man da ist, desto mehr Spuren hinterlässt es, wenn man das sieht, und dann sucht man nicht mehr danach. Die Leute, die jetzt auf den einschlägigen Sachen rumhängen und in den Foren und so und sich immer mehr davon angucken, die verändert es schon. Also wenn man jetzt die Kommentare guckt unter, ich will jetzt die Namen gar nicht sagen, von den Seiten, aber dann merkst du, dass da so eine extreme Distanz zu dem ist, was gesehen wird. Es ist, also da ist nie einer, der sagt, das war jetzt aber unangenehm, sondern es ist immer ein Witz. Es ist eigentlich immer witzig und ins Lächerliche gezogen. Mhm. Und das ist ja auch ja eigentlich nur eine Strategie, damit umzugehen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es der Auslöser ist. Dann, dass du wirklich meinst, eine Gewalttat... Du meinst,
es ist so Bowling for Columbine?
Ja, genau. Es gibt tausend Dinge, die Leute gemein haben. Ich glaube nicht, dass Killerspiele und das Anschauen von solchen Videos einen zum Täter machen. Ich glaube aber doch, dass alle Täter sowas anschauen. Weißt du?
Ja, das wollte ich gerade fragen. Genau. Dass du glaubst, was für Leute sich solche Videos anschauen?
Nee, ganz normale Leute auch, die es halt lustig finden oder die halt einfach... Es ist ja auch, manche Leute interessiert es auch nur. Dann könnte man auch unseren geschätzten Kollegen Michael Zuckus sagen, was bist denn du für einer? Weil er schneidet Leute auf und filmt es und zeigt es auf Instagram. Hast du dem sein Instagram-Profil mal gesehen? Digga, der seziert Leute auf Insta. Ich weiß gar nicht, warum Insta das warum man das darf überhaupt. Also, ne?
Ich darf dann nicht mal meinem Nippel zeigen.
Du darfst deine Nippel nicht zeigen. Aber er schneidet Leute auf. Ich war da voll, okay, krass. Und im Grunde ist es ja auch nichts anderes so. Weiß wenn man ich natürlich. Nicht.
Schon, ja, okay.
Es ist halt da, es ist ein medizinischer Grund. Ja. Aber ob du jetzt. Wenn du jetzt was anguckst und. Es kommt, glaube ich, darauf an, auch wie du es anguckst. Wenn jetzt jemand sich zum Beispiel ein Video von einem Mord anschaut und das geil findet, so richtig im Sinne, dann ist es natürlich schon bedenklich. Aber dann ist auch nichts.
Bedenklich finde ich das schon sehr sanft ausgedrückt.
Wie findest du es?
Krank. Hm.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde es auch. Also es macht was mit mir, wenn ich es anschaue. Es macht mir aber keine Lust auf Gewalt. Sondern im Gegenteil, es wirkt eher so, oh toll, jetzt habe ich mir einen Tag gefickt halt so. Deswegen, ich glaube nicht, dass das was auslöst. Ich würde jedem, dass es der Grund ist für eine Gewalttat, nein, aber ich würde jedem davon abraten, weil es eure Seele
lasst fickt.
Ja, genau, es fickt eure Seele halt.
Nächste Frage. Hm. Helen 2327 möchte eine Frage von dir und eine von mir beantwortet haben. Die erste geht an dich. Liest du Bücher ausschließlich aus Recherchezwecken oder auch privat?
Gerade eben lese ich tatsächlich nicht privat, weil ich keine Zeit habe.
Du liest auch wahnsinnig viel beruflich gerade.
Ich lese ein Buch pro Woche so für den Podcast hauptsächlich und komme da, ich habe eigentlich keine Luft rechts und links. Ich habe früher gerne einfach privat gelesen, ich werde das auch wieder machen. Aber zurzeit ist es wirklich so, wenn ich was lese, hat es mit meiner Arbeit zu tun.
Hast du eigentlich beim Konsumieren jetzt auch in Recherchezwecken mal an irgendeiner Stelle gesagt, okay, das ist zu hart, das gucke ich mir jetzt nicht an?
Nur bei Videos. Also da ist die Frage, muss ich sehen, wie jemandem die Augen ausgestochen werden oder reicht es, wenn ich weiß, dass es passiert ist so?
Also das heißt, da hast du auch eine Grenze für dich?
Ja.
Okay. Von mir möchte sie wissen, Claudi, schon Racheaktionen für die ständigen Tritte von Pollux geplant?
Ja, also der Mythos ist, dass ich sie hier immer unterm Tisch dreht, aber ey, ja, da nehmen wir uns nichts für, weil so wie du rumwackelst, echt, da kannst
aber
du...
Aber ich wackel nur, ich trete nicht.
Okay, das stimmt.
Bist du jetzt maulig?
Nee. Hast du schon mal Racheaktionen geplant?
Nee. Okay. Ich bin auch kein Rachetyp. Ich vergebe ja viel zu schnell.
Echt?
Ja, ich kann, vielleicht habe ich ein Wutproblem. Vielleicht habe ich ein Wutproblem. Ich kann nicht lange wütend auf jemanden sein, oder?
Das ist aber das ist nicht das, was man unter Wutproblem normalerweise sich vorstellen würde.
Ja, also, ja, ich habe ein umgekehrtes Wutproblem. Ein verdrehtes Wutproblem. Ich bin nie wütend. Ist aber auch nicht gut. Nee, ist auch nicht gut. Na, wenn man sich so in der Psychologie damit mehr beschäftigt, dann ist es natürlich auch eine gesunde Art von Abgrenzung und von sich freimachen und von etwas loskommen und so.
Man muss dich vielleicht doch öfter mit mir treffen. Es kommt mir vor, als wärst du stinksauer mit mir manchmal.
Was? Ja. Wir streiten nie. Hm. Hast du das Gefühl?
Vor einer Minute erst.
Ja, einmal.
Okay.
Also da haben wir nicht gestritten. Da hast du mich angegriffen und ich habe mich verteidigt.
Da war das so. Semi 236. Würdest du, liebe Claudi, für Max eine Straftat begehen?
Boah, das ist ja eine schwierige Frage.
Ja. Er fragt auch mich, also andersrum.
Kommt drauf an, welche.
Aber ich warte jetzt erst, was du sagst natürlich.
Kommt drauf an, welche. Also wenn ich dich damit beschützen könnte, im Sinne von vielleicht vor körperlichem, wie sagt man, körperlichem Schmerz oder so, dass ich sozusagen etwas tun muss, damit du nicht körperlich oder psychisch, seelisch leidest, würde ich das schon tun.
Cool.
Ich würde jetzt aber nicht, wenn du sagst, hier, ich hätte gern Kaugummis, aber keine Kohle, würde ich dir jetzt nicht Kaugummis klauen.
Ah, okay.
Ja.
Verstehe ich.
Und du?
Nee. Du bist dann.
P, the Life Lover.
Ui.
Möchte wissen, wie motiviert ihr euch? Ich weiß jetzt nicht, wofür.
So witzig zu sein? Nee, ich motiviere mich. Ey, tatsächlich habe ich mir so ein. Okay, also wir meinen jetzt die Arbeit, die wir jetzt hier machen. So, jetzt nicht Sichtweisenarbeit oder Arbeit mit Jugendlichen direkt oder so, sondern diese Arbeit. Ich habe mir davor vorgenommen, es gibt so eine Art Kanalversprechen. So, ich habe versprochen, hier gibt einmal in der Woche eine Geschichte aus dem Bereich True Crime. Habe ich versprochen. Und ich weiß, dass wenn man sowas mag und sich gewöhnt hat, dann wartet man auf eine gewisse Art auf. Das ist Teil dessen, wie ich meinen Tag mache. Also ich habe einen Podcast auch, den ich sehr, sehr gerne höre. Der kommt immer Freitag. Wenn der nicht kommt am Freitag, versetzt mir das einen Dämpfer. Das ist, weil ich weiß immer so, oh, heute Abend um 12, so, wenn die Kette dann im Bett ist oder so, gebe ich mir noch eine Stunde den Podcast, vape ein, leg den Watson auf meinen Bauch, streichel den und so. Und das ist so ein Me-Time. Und das ist für mich einfach wichtig, dass es für die Leute erfüllt wird. So. Und da geht's, das ist meine Motivation. Ich weiß, und wenn es nur einen gibt, der darauf wartet, für den will ich es, dass es da ist.
Schön. Finde ich schön. Mich motiviert, glaube ich.
Geld, Moneten, knallharte Kohle, hier Kröten in die Hand.
Nee, das Feedback, ehrlich gesagt. Also jetzt nicht im Sinne von, dass ich geil finde, dass dann Leute sagen, geil, finde ich super, die Folge oder den Podcast, sondern dass ich merke, dass das Leute im Alltag irgendwie zum Lachen bringt oder gerade fröhlich, glücklich macht, denen ein gutes Gefühl gibt. Das motiviert mich. Und ich glaube, wir sind beide eh so Typen, die so sehr perfektionistisch sind und sehr viel. Das hat mir auch letztens jemand geschrieben, dass er erstmal blöd fand, so Kohle dafür zu zahlen, dass er aber dann gemerkt hat, dass da so viel Arbeit und so viel Liebe drin steckt, dass er gesagt hat, okay, das finde ich total gerechtfertigt. Und das macht
das ist ein geiles, das ist ein sehr schönes Kommentar.
Genau, und das fand ich auch schön, dass er gemerkt hat, wie viel Arbeit und wie viel, ich meine, du natürlich noch viel mehr, weil du mehr Folgen machst, aber trotzdem, auch wenn ich an meine Folge rangehe, kann ich ja nur für mich jetzt sprechen, dass ich auch wirklich dann nicht Ruhe gebe und dann auch 22.30 Uhr, wenn ich noch nicht so richtig genug über die Gang gefunden habe, trotzdem nochmal irgendwie dann irgendwie anfange, die Nummern von dessen Inhaftierung, die Insassennummern einzugeben, um zu gucken, ob ich noch was finde. Und ich finde, das motiviert mich auch, weil wir beide, glaube ich, gute Arbeit gerne machen wollen.
Wenn es jemand sieht, meinst du, ist es ein schönes Gefühl auch noch? Ja,
das auch. Aber trotzdem motiviert es mich auch, das überhaupt zu machen. Und damit die Chance zu vergrößern, dass Leute das gut finden.
Voll gut.
Vanessa, welche Tat oder welche Täter aus dem Podcast hat euch noch am längsten beschäftigt?
Bei mir zwei. Einmal ist es die Numbers Gang natürlich, habe ich auch, glaube ich, in der Folge immer wieder gesagt. So angefangen bei dem Gedanken, dass man so tief in den Kopf von Menschen reingeht, dass die Fantasieuniformen an dem Gegenüber sehen, sodass du wirklich, also dazu hast du ja jemanden komplett gebrainwashed. Und natürlich die Tatsache, gegangraped zu werden, nachdem man an der Rosette geschnitten wurde, halt, weißt du, das ist also, damit man sicher AIDS bekommt, damit man sicher verkackt hat, das ist übel, 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 hat mich bis heute nicht losgelassen. Auch jetzt das, dass ich da mit den Tätowierungen mich ein bisschen auskenne. Wenn man es nämlich googelt, Number Gang Tätowierungen, dann siehst du die. Ich habe dir vorher nochmal eingezeigt, der halt auf dem Bauch Sex by Force tätowiert hat. Der andere so Only for Your Eyes auf dem Bauch tätowiert, was ja auch ein Opfer-Tattoo ist. Und es ist... Und dann diese Leute dann auf den Fotos lächeln zu sehen. So, Ja, ne? Der
die
lächelt.
Tragen das ja wie so eine jetzt, auch Uniform.
Ja, und es ist halt auch vorbei schon, ist jetzt gerade entlassen und jetzt lächelst du halt, weil du fotografiert wirst. So. Aber was dahinter steckt. So,
ne? Für mich ist es auch eine der schlimmsten Folgen gewesen, weil ich das, dieses Brechen von Seelen, was so dahinter steckt. Und dieses, man kommt da rein, wahrscheinlich auch für wenig, was man überhaupt gemacht hat, was man vielleicht sogar tun musste, einfach um die Familie zu beschützen oder weil man gezwungen wurde. Und dann wird man da einfach gebrochen, also jeden Tag mehrfach vergewaltigt. Und das gehört dann dazu. Und der Typ, der das dann macht, für den ist das eine Selbstverständlichkeit, der so viel Unmenschlichkeit nur noch in sich trägt, dass man da gar keinen, wirklich gar keinen Funken Menschlichkeit mehr drin sieht. Oder, also es ist so erschreckend für mich gewesen. Und ja, dass es sowas im System gibt einfach. Und dann ist auch so eine Macht ist da in diesem Land. Wie viele Millionen da wahrscheinlich oder tausend da irgendwie schon gebrochen wurden, jeden Tag, wahrscheinlich in diesem Moment. Also ich finde es schlimm.
Ganz schlimm.
Und bei dir der zweite? Du meintest ja, es sind zwei.
Diane Downs.
Ah, das war
die
hart.
Ihre Kinder erschossen hat oder angeschossen hat und dann diese, da habe ich mir den Kopf aber auch selber kaputt gemacht. Da habe ich ja so dieses Lied, dieses Hungry Like a Wolf, habe ich mir so angehört, während ich die Folge geschrieben habe, einfach so auf Dauerschleife. Und das war dann irgendwie so immer dieses, diese Szene, wie sie so fährt und ich sehe sie so, wie sie so aufs Lenkrad klopft. So,
so und, mit so einem Lächeln.
Und halt so, so grooved, weißt du, und hinter ihr wimmert so das kleine Kind, weißt du, und will ja eigentlich Hilfe von ihr.
Klar.
So, und dieser Moment auch im Kopf von dem Kind, so, die hat mich jetzt angeschossen, aber das nimmst du ja in dem Moment mit drei oder so, du denkst dann so, hä, weißt du, warum tut das so weh und die muss mir doch jetzt helfen.
Und du bist selber schuld wahrscheinlich noch daran.
Keine Ahnung, ich denke, du willst halt Hilfe, du willst Hilfe von der und die hilft dir aber nichts und die singt da so blöd rum und ich hasse diese Frau so sehr.
Verstehe ich total. Für mich ist irgendwie noch, vielleicht auch, weil ich die Folge selber gemacht habe, der Heidemörder auch irgendwie total präsent in meinem Kopf. Weil das auch einfach so zu Tageszeiten passiert ist. Einfach, du läufst einfach, keine Ahnung, 18 Uhr gerade noch mit einem Bäckerbeutel irgendwo hin und zack, boom, bist du, dann war es das halt. Es ist halt so nah dran auch an mir, an meiner Lebensrealität, dass mir das irgendwie, ich habe mir ja deshalb sogar diesen Taschenalarm gekauft, weil du mir das ja gesagt hast. Ja, letztens ist er leider gerade nach meiner Mitternachtssendung mitten. Ich war so müde, bin dann irgendwann endlich halb eins oder dreiviertel eins zu Hause gewesen und laufe die Treppe hoch und dann ist mir mein Schlüssel runtergefallen. Dieser Taschenalarm ist losgegangen mitten im Treppenhaus.
Oh nein!
Das war so peinlich.
Wie krass laut ist es, oder?
Ja, es war ultra laut. Und dann, ja, und dann bin ich runtergestürzt, habe das Ding schnell zusammengedrückt, damit das wieder aufhört, bin die Treppe hochgegangen, hat mich eingeschlossen, weil ich dachte so, oh Gott, hoffentlich merkt es keiner. Ich weiß nicht. Es war ultra peinlich.
Es ist sehr laut, ne?
Es ist sehr laut, ja.
Boah. Nee, verstehe ich. Und beim Heidemörder kommt noch hinzu eine Sache, die mich sowieso so sau wütend macht, dass er Liebe noch gefunden hat, so.
Ja.
Weißt, dass er noch jemanden hat, der ihn verteidigt und damit irgendwie meiner Meinung nach so die Opfer noch so abwertet irgendwie. Ey, und ich hatte vor kurzem auch eine Entscheidung zu treffen, weil wir Selbsthilfearbeit machen und ja, Leuten, ne, ein Netzwerk gründen von Leuten, die halt Hilfe brauchen, die mit Angehörigen von Inhaftierten sind zum Beispiel und solche Sachen. Und da hatte sich jemand gemeldet, der mit einem Täter zusammen ist, der meiner Meinung nach halt in diese Richtung geht, so. Und ich habe halt eine Entscheidung getroffen, ihr nicht zu helfen.
Oh.
Ich habe gesagt, hör zu, das ist nicht die Mutter gewesen oder so, sondern es war die Freundin. Und ich habe gesagt, nein, nicht mit mir. Du möchtest mit diesem Mann zusammen sein, ich möchte dich nicht in meiner Gruppe haben.
Mhm.
Und das war so eine, da weiß ich nicht, ich bin ja auch kein Jesuit oder irgendwas oder irgendein, ne, ich bin ich, fertig.
Ja.
Und ich kenne diese Täter aus der Haft, ich habe mir seinen Fall angeguckt, ich sehe ihn und ich vermute bei ihr ganz stark Hybristophilie und das ist was mich auch wieder wütend macht, so dieses, ne, und, von all den Leuten, die dort Hilfe brauchen, willst du ihm helfen, so, nicht mit mir halt. Und
hat sie darauf Feedback geschickt?
Sie hat genau geschrieben, was wir bis für die Leute schreiben würden. Ich verstehe nicht, warum. Ich verstehe nicht, wieso, wie weit es bei ihm kommen konnte. Ich verstehe das einfach nicht. Und ich so, ja, aber nur weil du das nicht verstehst, ist es nichts Gutes. So, das ist aber oft, kennst du das nicht aus, hast du Freunde schon mal gehabt, die in einer missbräuchlichen Beziehung sind oder in einer toxischen Beziehung oder so?
Toxisch, ja.
Da ist ganz oft dieses, ja, aber ich weiß, da ist Unverständnis ist oft eine der Dinge, die das Ding am Laufen hält.
Ja.
So, warum ist der jetzt so? Weißt
ja,
du,
das ist quasi eine Rechtfertigung dafür, weil man kann es ja nicht verstehen.
Und man will dann irgendwie verstehen. Und solange man es nicht verstanden hat, kann man ja nicht gehen.
Genau.
Und da braucht sie ganz stark Hilfe und das habe ich auch gesagt und die wird es aber nicht von mir geben. So, ich werde Thomas Holz und die Leute, die ihn unterstützen, nicht unterstützen. So, und das ist meine Entscheidung und mein gutes Recht. Aber es ist, auf der anderen Seite ist es natürlich trotzdem was, was man mir irgendwann auch vorwerfen kann. So, wow, du selektierst also, wem du unterstützt. Ich dachte, du bist für bessere Bedingungen für Gefangene. Ich dachte, du bist bla bla. Und da vergessen die Leute, aber genau für solche Leute wie der, es ist der Knast. Sollte es auch immer geben. Ich finde, er gehört nie wieder freigelassen für das, was er getan hat. Nie wieder auf einen Menschen. Und ich würde ihm auch tatsächlich nicht die Möglichkeit geben, Frauen zu schaden. So. Mhm. Und das mag von mir scheiße sein und da bin ich vielleicht nicht besser als, oder kann mich der ein oder andere Faschist nennen oder was auch immer. Und das ist, damit habe ich auch ein bisschen zu kämpfen. Du siehst, sonst hätte ich es jetzt nicht auch nochmal ausgepackt an der Stelle. Nee, so.
Dich zu berühren, ja,
es berührt mich auch und sie tut mir auch so unglaublich leid, weil sie es nicht sieht. Weil sie es einfach nicht sieht. Sondern bei ihr ist so, ja, aber was muss ihm denn vorher passiert sein, damit er erstmal so.
Naja, aber er muss scheißegal. Halt, Verantwortung müsste er ja selber erstmal dafür nehmen.
Ist mir scheißegal, ich will nichts hören von ihm. Ich will nichts hören von ihm. Jemand, der solche Sachen macht, ist für mich durch. Thomas Holz hat meiner Meinung nach keine Hilfe verdient, fertig. Will ich nicht, weißt du schon?
Mhm.
Claudi, könntest du, also es ist eine Frage an uns beide, aber ich stelle sie dir. Semi236. Claudi, könntest du dir vorstellen, in Deutschland als JVA-Beamtin zu arbeiten?
Im Männer- oder Frauenknast?
Das ist doch eine Frage. Ich weiß nicht, was das für eine Frage ist. Was hat das damit zu tun?
Na, weil du mich da so ein bisschen
auf
die Spur geführt hast, okay, dass das vielleicht keine gute Idee ist, als Frau in einem Männerknast zu arbeiten, weil du ja das ja auch für dich und ich konnte deine Argumente nachvollziehen.
Mhm. Gibt es aber auch viele, die es gerne machen.
Also ich würde gerne einen Beruf machen, der kreativ ist, weil ich gerne so arbeite. Von daher wäre das, glaube ich, nicht das Richtige für mich.
Mhm.
Also ich glaube, dass ich wäre einfach nicht geeignet für.
Mhm.
Du? Könntest du dir das vorstellen?
Nee, weil ich keine Uniform trage.
Ach so.
Also prinzipiell nicht. So. Es gibt kein System oder keine Glaubensrichtung oder so, für das ich bereit wäre, eine Uniform zu tragen. Weil eine Uniform ist ein starkes Commitment, ist ein extrem starkes Commitment zu einer Sache, meiner Meinung nach.
Verstehst du?
Es ist ein Eid dabei, du trägst deine Uniform, es gibt Rangabzeichen, es gibt, ne, du schwörst da drauf.
Mhm.
Und nö. Ich habe aber, wie gesagt, mittlerweile, weil das auch mir manchmal unterstellt wird oder so, dass ich dann Beamten nicht mag oder Polizisten oder was auch, hat damit weniger zu tun. Ich habe bei den einzelnen Personen super Leute getroffen. Super Leute getroffen. Leute, die wirklich helfen wollen, die halt so weit gehen, wie sie gehen müssen, die auch, weißt du, die nicht nur nach dem, was man ihnen sagt, sondern auch eigenes Gehirn dabei noch anschalten. Aber ich möchte es nicht.
Das führt aber zur nächsten Frage, die kann ich jetzt gleich mal nach vorne nehmen. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten möchtest. Ich lese das jetzt auch mal ohne Instagram-Namen vor, weil ich nicht weiß, ob das für denjenigen okay wäre. Aber der fragt dich auch, warum du das 1312-Tattoo hast. Also die Bedeutung wäre ihm klar, aber er würde es als Polizist nur gerne verstehen.
Mhm. Also 1312 ist eine Aussage, die sagt, dass halt alle Polizisten schlecht sind. Und mir ist klar, dass du nicht sagen kannst, alle von irgendwas sind schlecht. Die Tätowierung ist auch schon älter. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt keinen Grund, die mir zu machen. Mhm. So, ne? Ich habe aber auch für viele Dinge jetzt keinen Grund mehr. Also ich habe auch ein Buch geschrieben, in dem ich kein gutes Haar an dem System lasse, was ich auch so heute nicht mehr schreiben würde. Also Kilek. Nichtsdestotrotz würde ich es auch nicht übertätowieren lassen und so.
Weil
ich Sachen nicht übertätowieren lasse. Das ist eher so, ich finde irgendwie so, jetzt hast du es mal gemacht. Und
steh dazu.
Das kann aber auch jeder für sich. Also ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, wenn du dir was wegmachen lässt, lass dir halt
jeder,
wegmachen.
Wie er will.
Jeder, wie er will. Nichtsdestotrotz, es gibt eine Sache, die ist schon ein Unterschied. So, ich glaube, man kann manche Dinge nicht tun, ohne von ihnen korrumpiert zu werden. Ich glaube, es kommt immer irgendwann der Moment. Ich glaube nicht, dass es immer so ist wie beim Fall Uri Jalloh, dass du irgendwann mitkriegst, wie dein Kollege einen Menschen tötet.
Mhm.
Aber ich glaube, du kriegst irgendwann im Laufe deiner Karriere mit, wie ein Kollege etwas tut, das eigentlich angezeigt gehört. Wie ein Kollege, und wenn es nur so kleine Sachen sind, wie der kommt besoffen zum Dienst. Oder er hält sich nicht an die Regeln beim Fahren, an die sich alle anderen halten. Oder er behandelt nicht jeden gleich. Oder er sagt irgendwas Rassistisches. Oder es gibt so viel.
Mhm.
Und ich glaube, wenn du lange genug dabei bist, musst du einfach sehr, sehr viele Dinge ignorieren. Um noch zu sagen, ja, wir sind die Guten oder so, whatever. Ne? Das ist ähnlich wie bei Gangstern. Man kann sein Leben lang Gangster sein und sich selber einreden, so, ja, wir sind korrekt, wir tun doch nicht mehr, ich verkaufe den Leuten noch nur, was sie wollen, bla bla bla, solche Sachen. Ne? Wenn ich aber genau hinschaue, komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich sagen muss, vielleicht ist es doch nicht so einfach. Und bei Polizisten kommt einfach hinzu, dass die Polizei per se einige Menschen beschützt und andere weniger. Und das ist in jedem Land der Welt so. Hier weniger als jetzt in Puerto Rico. Aber es ist so, du wirst niemals einen reichen Menschen verhaften müssen, weil er irgendwas aus Geldnot tut. Weißt du? Mhm. Also du bist sozusagen, es gibt Menschen, denen es einfach viel, viel schlechter geht und auf die haben eine andere Wahrnehmung der Polizei als reiche Leute. So, und ich finde es einfach nicht gut. Ich bin kein Fan. Ich bin für eine Veränderung, ich bin für eine komplette, also eine Änderung der Polizei. Ein Beispiel. Ich bin in Frankfurt und ich sehe die Polizisten, die kontrollieren. Im Bahnhofsviertel, in den Ghettos. Keiner wohnt dort. Das heißt, du kommst jeden Früh von irgendwo außerhalb, von der Vorstadt, wo du wohnst, weil es ja okay ist. Du hast ein Beamtengehalt, ihr seid vielleicht sogar, deine Frau hat auch einen Job. Ja, ihr könnt euch eine Wohnung in der Vorstadt leisten. Mhm. So, jetzt kommst du aber jeden Morgen und kontrollierst diese Viertel, in denen die Leute keine Arbeit haben. Viele. Was macht es? So, das ist nicht in Ordnung. Du kannst, das hat für mich was wie so eine Besatzungs-, so, weißt du, was ich meine? Ich finde, die Leute sollten dort wohnen. Ich finde, diese Communities sollten sich selbst bewachen, selbst schützen. Es mag ein utopischer Gedanke sein, aber das sind alle Ideen immer, bis sie irgendwann umgesetzt werden. Ich glaube, so wie die Polizei jetzt funktioniert, bin ich kein großer Fan davon.
Mhm. Tom Terwey will wissen, vermisst du etwas aus dem Knast?
Die Einfachheit des Lebens, so die Einfachheit, diese Beschränkung der Möglichkeiten, das ist ja auch gleichzeitig, macht es ja auch leichter. Ich muss nicht mal überlegen, was ich jetzt anziehe. Mhm. Ich muss nicht überlegen, wo ich heute Abend esse. Ich muss nicht überlegen.
Klar, du musst wenig Entscheidungen treffen.
Ich muss keine Entscheidung treffen. Theoretisch muss ich gar nichts entscheiden. Und
darfst aber auch nicht, ne?
Darfst nicht, genau. Aber das ist halt eine Frage der Perspektive. Genau. Und wenn ich jetzt mir aber sage, so, okay, wow, ich muss mir nicht keine Gedanken machen, ist es natürlich auch angenehm. Und manchmal bin ich verzweifelt und überfordert von all den Möglichkeiten und Verpflichtungen, die ich habe. Mhm. Aber klar bin ich total froh drüber. Aber wenn, dann wäre es das, was ich vermisse.
Gen One will wissen, welches sind eure Lieblingsfolgen? Welche ist eure Lieblingsfolge?
Tatsächlich fand ich die letzte sehr stark. Ist aber auch, weil ich mich an die am besten erinnere. Mhm. So, also Commando Vermello mit Bruno. Dann fand ich auch noch sehr, sehr viel Spaß, hat mir die Pittsburgh Six Folge gemacht, ganz am Anfang. Hast du eine?
Tatsächlich ist bei mir auch Pittsburgh Six, weil ich das einfach unglaublich interessant fand, wie die sich organisiert haben. Ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Und tatsächlich unsere allererste Folge ist auch eine meiner Lieblingsfolgen. Ich finde es nach wie vor mindblowing, dass es kein Frühstück im Gefängnis gibt. Also das war mir da nicht klar. Und ja, also ich fand das einfach sau interessant. Ja, also nicht nur das, ne, sondern einfach ganz viele Informationen, die ich da bekommen habe aus deiner Sicht, fand ich da unglaublich spannend.
Carl Panzram noch. Absolute Lieblingsfolge, weil krasse Geschichte, da ist ja wirklich alles dabei. Also Carl Panzram-Geschichte, die ist, boah. Und weil ich da, genau, da hatte ich natürlich auch das Buch gelesen, das mir wirklich so nachhaltig in Erinnerung geblieben ist und auch mich verändert hat als Mensch nochmal. Welche Meinungen und Vorstellungen haben sich denn verändert, vielleicht sogar bei dir?
Also total viel, ehrlich gesagt. Ja, also jetzt, das fängt an bei diesem Frühstück, geht weiter über, dass ich mir Drogenhandel viel einfacher vorgestellt habe, wie man irgendwie Anschluss findet im Ausland. Also das ist zwar bei uns so ein geflügelter Satz, ne, ey, bist du einer Bande, aber diese Transferleistung dahin musste ich ja nie vorher machen und habe ich mir niemals so auch schwierig vorgestellt, da einen Anknüpfungspunkt zu finden. Ich hätte auch immer mein Geld, glaube ich, im Hof verbuddelt und wäre mir wahnsinnig schlauer vorgekommen. Ich hätte jetzt keine rote Tasche mitgehabt, aber auf jeden Fall. Dann fand ich noch sehr mindblowing, dass mit diesen Gangs, wie viel allgemein Gewalt, aber auch gar nicht aus freien Stücken passiert, sondern weil man gezwungen wird, weil man in einer so ausweglosen Situation ist, dass man eigentlich keine andere Chance hat, als diesen Weg zu beschreiten. Das fand ich auch nach wie vor krass. Dann auch, muss ich sagen, was die Psychopathen angeht, fand ich das auch unglaublich interessant, wie gerade auch diese Verletzungen am Kopf zum Beispiel ganz oft in dieser Geschichte sich immer wieder wiederholen.
Immer wieder haben wir es gehört, ja.
Und ansonsten, ja, ich glaube, das sind so die Sachen, wo ich meine Vorstellung einfach, also meinen Horizont extrem erweitert habe und die ich so sehr nachdrücklich fand.
Habe ich dir das erzählt mit dem, es war ein Däne, in Dänemark, ein Typ hat seine Kinder vergewaltigt. Plötzlich, außen nichts. Und ist ins Gefängnis gekommen und hat über Kopfschmerzen geklagt. Und die haben gesucht und die haben einen riesen Hirntumor gefunden. Und die haben den rausgemacht und die pädosexuelle Neigung, die davor nicht da war, 40 Jahre lang, war mit einem Mal wieder weg.
Ich glaube, du hast es mal angerissen. Aber
und
ja,
das ist halt einfach so krass, dieses, wie oft, wie filigran unser Gehirn ist und wie viel ein Gehirnschaden oder halt ne, eine Veränderung der Gehirnstruktur, eine kleine Veränderung unser Verhalten verändern kann. Da werden wir auch wirklich noch in den weiteren Staffeln, wenn es weitere gibt, werden wir da weiter darauf zu sprechen kommen. Und jetzt wieder, schau, ich habe gerade noch gesagt, ich möchte nicht, dass man Thomas Holz hilft. Und es ist aber klar, er hatte die Hirnverletzung, er hatte die Dinge, dass er eigentlich gar nicht genau weiß. Natürlich weiß er, was er tut. Aber kann er anders? Oder hätte er anders gekonnt zu der Zeit? Mhm. Wahrscheinlich nicht. So, ne? Und trotzdem, ja, das ist in mir selber ist das ein Problem. Das ist was ich nicht abschließend mit mir selbst geklärt habe. Und.
Aber das verstehe ich auch.
Es ist auch, weißt du, wenn ich die nicht erlebt hätte, dann auch noch diese Leute. Weißt du, wenn du dann nur so, ja, und die Tat und dann, okay, wie ist es dazu gekommen und vielleicht muss man doch irgendwie auch Verständnis für den Täter. Nicht in Bezug auf die Tat, so dieses Verstehen. Nicht einverstanden sein, aber verstehen.
Mhm.
Und dann sitzt mir dieser Wichser aber gegenüber und ist fröhlich und glücklich wie ein Honigkuchenpferd, weißt schon, als könnte er kein Wässerchen trüben und hat dann noch die Frechheit irgendwie sich zu beschweren, weil ich nachts laut Musik höre. Oder so, weißt du? Und dann, das war's. Die haben mich zusammengesperrt mit diesen Menschen. Die haben mich gleich behandelt wie die und so. Und ich habe aber diese Störung nicht. So, weißt du, musste aber, das ist es. Und ich will das nicht in meiner Gruppe fertig.
Es scheint dich wirklich sehr
umzutreiben. Weil mir die leid tut, weil die hätte einfach sagen können, oh ja, also hilfst du ne, nicht jedem so auf die Art. Und ich so, ja, stimmt. Und es ist halt eigentlich, ist zwar mein Recht, aber es ist trotzdem irgendwie schwach.
Hilfst du denn sonst Frauen von...
Ich bin sehr vorsichtig. Ich bin sehr vorsichtig, weil, also auch ein ganz praktischer Grund, was ist, wenn sie sich trennt? Und der rauskommt irgendwann und sagt, ey, das Letzte, was meine Frau mir gesagt hat, bevor sie sich getrennt hat, sie hat sich mit dir unterhalten. Danke, vielen Dank dafür. Ne?
Mhm.
Das will ich auch auf gar keinen Fall, da will ich nicht der Auslöser sein, bin ich auch nicht. Ich sage immer, wenn Frauen sich an mir wenden, was häufig vorkommt, immer sage ich, ich bin keine Beziehungsberatung. Ne?
Mhm.
Außer, die sind aggressiv und gewalttätig gegen die Frau gewesen schon. Dann ist ganz klar, trenn dich. So, ne? Dann gibt es auch von mir nie einen anderen Satz. Also da brauchst du auch nicht drauf warten, dass er rauskommt und dann nett ist. Nein, trenn dich. Beginn was anderes. Weil da ist mir der Opferschutz wichtiger als irgendwie die Befindlichkeiten des Täters. Aber in diesen Situationen so, ja, er sagt ja eigentlich, das war gar nicht so und er würde es auch nicht und bla bla, da bin ich sehr vorsichtig.
Mhm.
Würde ich aber sowieso auch im Freundeskreis sein oder so. Ne? Ich rede keinem in seine Beziehung rein.
Mir fällt auch gerade noch was ein. Ich habe letztens die Serie angefangen, For Life.
Mhm.
Und da geht es auch darum, dass jemand eigentlich zu Unrecht im Gefängnis sitzt, und aber eigentlich total egal. Und irgendwann kommt dann 50 Cent als quasi der Typ, der in dieses Gefängnis nur reingesetzt wird, um diese ganzen Strukturen durcheinander zu bringen, weil der halt so stark ist als Person. Also der ist so ein richtiger Boss.
Okay.
Und früher hätte ich das geguckt und hätte gedacht, naja, mein Gott, ist halt eine Geschichte, ne? Bla bla, irgendwie kriegen die das schon hin. Aber weil wir so viel darüber reden, hat das so viel in mir ausgelöst, zu wissen, dass es eben nicht da endet, wo diese Geschichte erzählt wird, sondern welches psychische Ausmaß das für alle bedeutet, welche brechen, welches unterwerfen. Also das hat man alles in der Serie nicht gesehen, das ist alles in meinem Kopf passiert, dieser ganze Fuchsschwanz, der da dran hängt, dass mich das so belastet hat, dass ich diese Serie nicht weiter gucken konnte, weil ich das nicht ausgehalten habe.
Ach, guck mal. Ja, ich tue mich auch sehr schwer. Also mit sowas, und gerade wenn es dann nicht erzählt wird. Weißt du, wenn sie das dann auch mit drin haben, dann bin ich wieder so, oh, okay, daran habt ihr gedacht so, aber wenn das eigentlich nicht ist, dann drücke ich mich auch davor, weil sonst findet es ja nur bei mir im Kopf statt.
Ja, ich könnte es gar nicht aushalten. Also, cool. Weil das ist so Feierabend, da möchte ich abschalten und dann irgendwie sowas anzugucken, wie dann so Leute drangsaliert werden, das war einfach nicht mein Ding. Und das merke ich da. Also diese Differenz inzwischen zwischen Filmrealität vom Gefängnis und richtiger Realität, die es wirklich ist, wie es wirklich abgeht, das hat sich bei mir auch extrem geschärft und mich verändert, glaube ich, oder meinen Blickwinkel. So, nächste Frage.
Hast du noch?
Ja, ich habe noch ein paar.
Echt? Okay, komm.
Susi Nütt. Welches Gesetz würdet ihr erlassen, wenn ihr die freie Wahl hättet? Oder Nuet? Nuet.
Okay.
Vielleicht ist es auch ein, was auch immer. Ja, welches Gesetz würdest du erlassen?
Also ich würde zuallererst mal Amnestie für alle Leute, die wegen Drogen sitzen. Würde ich alle rauslassen. Drogen legalisieren, also zumindest entkriminalisieren. Den illegalen Vertrieb so unmöglich machen, dadurch, dass ich ein Preis, also ne, man würde die hohen Preise kommen ja nur daher, dass es illegal ist. Also das würde absolut unlukrativ werden, Drogen zu dealen, das Geld dafür in Prävention stecken, Therapie statt Strafe in Bezug auf Drogenverbrechen. Und damit wäre, glaube ich, schon echt eine Menge gemacht halt.
Und dass Schwarzfahren kein Verbrechen mehr ist, wofür man im Gefängnis
ganz klar.
Kann. Was war euer erster Eindruck, möchte sie noch wissen, voneinander?
Hast du auch was? Oder weitest du es mit dem Schwarzfahren? Was würdest du machen? Cookies für alle.
Habe ich doch gerade gesagt.
Achso, du Schwarzfahren. Okay, finde ich gut.
Ja?
Ja, gut.
Das finde ich total wichtig, wirklich. Das ist eine Sache, die mich richtig aufregt.
Ja, ich finde, öffentlicher Nahverkehr sollte kostenlos sein. Fertig.
Das wäre noch schöner, ja.
Dann hast du.
Ich würde auch noch darüber übrigens hinausgehen und sagen, ich fände es total stark. Ich weiß, man kann das nicht gegen seinen Willen machen und das bringt dann am Ende ja nichts. Aber ich wäre eigentlich dafür, dass jeder Mensch in Therapie machen muss. Jeder Mensch müsste in Therapie gehen.
Muss.
Ich würde das. Oh, ja, ich würde mir
Claudia,
das wirklich wünschen.
Claudia hier, das ist aber schon ziemlich. Also das.
Ja, ich weiß, es ist am Ende ja auch total nutzlos, weil das ist, wirklich nur was bringt, wenn man das von Herzen will und man den Mut dafür hat. Weil ansonsten ist es auch totale Zeitverschwendung für den Therapeuten. Aber eigentlich würde ich mir das
wünschen. Der arme Therapeut. Es wäre, Zwangstherapie ist natürlich. Aber der Gedanke.
Ich würde mir wünschen, dass alle, ich würde erlassen, dass alle Menschen wollen, dass sie eine Therapie wollen.
Das ist geil. Ich mache das hier, genau, ich mache ein Gesetz, dass ihr alle wollt, was ich will. Das ist gut. aber du könntest ja das Schulsystem, man könnte das Schulsystem ändern. Anstatt die ganzen Fächer, die so benotet, könnte man komplett auf Soft Skills setzen und dann hätten die Leute halt alle diese Skills. Weißt du, dann würdest du einfach andere Dinge unterrichten. Mhm. Was zum Teufel, Mann. Ich habe jahrelang Physik gehabt. Ich habe keinen Bezug dazu. So. Aber wir alle müssen mit anderen Menschen klarkommen. Wir alle müssen mit uns selbst klarkommen. Und jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, wem hat die Schule in Bezug darauf auch nur irgendwas gebracht? Aber mit anderen vielleicht. Dass du lernst, wie du mit anderen irgendwie dich arrangierst. Aber da wäre so viel mehr möglich gewesen. Naja.
Unser erster Eindruck voneinander.
Geil,
ich habe gedacht, glaube ich, mein erster Eindruck war, dass ich dich unglaublich sympathisch und sehr dominant finde. Ja.
Sexy dominant. Nee, aber ja, interessant. Echt? Und dabei habe ich mich voll zurückgehalten.
Wir haben telefoniert das erste Mal.
Ah, okay. Aber wie kann ich am Telefon dominant sein? Das setz dich hin!
Nein, aber man Stift, merkt ja schon, mit. Was für ein Typ jemand ist. Ob jemand eher so ein Alpha und eher so ein dominanterer Typ ist. Hm. Ich meine, das ist auch gar nicht wertend so. Bist ja auch. Bist ja jetzt kein Schoßhündchen. Und dass du halt sehr, dass wir einfach menschlich total gut funktionieren, du sehr offen bist und total cool und
ich dachte mir auch, lieb. Ich dachte mir auch, die ist cool, die ist cool, Mann, die ist auch ein bisschen, kennt sich aus mit so coolen Sachen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du gerade wieder im Mini durch Berlin heißt und wie Musik kurz ausdrehst, um dich mit mir, so, Rap-Musik kurz ausdrehst, um dich mit mir kurz zu unterhalten.
Das war schön.
Ja.
Kommt eine Staffel über Serienmörder, möchte noch Perry Trotter wissen.
Perry Trotter?
Ja. Und eigentlich kann ich die nächste Frage gleich anfügen. Trumpet will wissen, habt ihr noch Ideen für zukünftige Staffeln?
Boah, wir haben so viele Ideen.
Was wird das Thema der nächsten? Ach, das können wir an der Stelle ja lüften.
Das kannst du lüften, komm mal raus.
Wir haben euch ja auch abstimmen lassen. Wir haben diesmal euch mit alle mit einbezogen und tatsächlich ist rausgekommen, wir machen da-da-da-da, unschuldig im Knast.
Und einige hatten so die Befürchtung, dass es dann ein bisschen langweilig wird, weil man ja weiß ja immer, okay, der ist am Ende unschuldig. Aber da müsst ihr mir einfach vertrauen. Ich werde versuchen, die Geschichten so zu erzählen, dass ihr erstens nicht wisst, wer vielleicht unschuldig ist oder vielleicht doch unschuldig, doch nicht unschuldig. Also wir werden die Geschichten so erzählen, dass es trotzdem spannend bleibt. Ich hatte noch überlegt, ob wir uns nur auf deutsche oder europäische Fälle fokussieren, aber ich mache jetzt einfach mal unschuldig worldwide.
Worldwide.
Worldwide, ja.
Underground.
Gott, ich habe so geile Storys schon gefunden. Haben dir Sozialpädagogen im Knast geholfen? Wenn ja, wodurch? Wenn nein, warum nicht? Ich weiß, hier hören auch viele Sozialpädagogen zu und es ist auch wichtig, dass es euch gibt. Es gibt zu wenige von euch im Gefängnis, ihr seid zu begrenzt in euren Mitteln im Gefängnis. Wenn sich die Sozialarbeiter an die Spielregeln dort halten, sind sie ein bisschen zahnlos. Ist so. Mhm. Weil, ne, Maulkorb drauf, dann bist du halt einfach begrenzt in deiner Arbeit. Dasselbe gilt für Psychologen und überhaupt auch den ganzen sozialen Dienst. Wenn ihr aber bereit seid, da nach eigenen Regeln zu arbeiten, wie Steven Seagal früher es gemacht hat oder Clint Eastwood. Schau mal, meine Referenzen ganz alt.
Wer ja, du bist ja auch alt.
The Rock, so wie The Rock müsst ihr es machen. Mhm. Dann, wenn ihr sozial arbeitet, wie The Rock es machen würde, dann könnt ihr echt eine Menge auslösen. Und vor allem, denkt immer dran, es geht weniger um das, was ihr an diesem Tag für einen Gefangenen möglich macht, als was ihr dem Gefangenen auf lange Sicht vorlebt. Nämlich, es gibt nette Menschen, die an mich glauben. Es gibt Leute, die einen Job in diesem System haben, aber Herz haben. All diese Dinge. Es gibt Leute, die, obwohl sie hinter den Mauern arbeiten, für die ich mehr bin als eine Nummer, für die ich mehr bin als die Tat, für die ich mehr bin als ein Fall, den man jetzt abarbeitet. Das sind alles so Dinge, wenn ihr das transportiert, dann könnt ihr was bewegen. Weil das ist was, woran man sich später erinnert. Mhm. Genau. Und trotzdem auf der anderen Seite Macht korrumpiert. Man ist sehr mächtig im Gefängnis, weil man einfach, ja, der andere so sehr begrenzt ist. Und auch da liegt die Gefahr auch drin.
Ich habe noch eine letzte Frage. Alex, okay, möchte wissen, 2395 heißt er übrigens, welcher Gang hättet ihr euch angeschlossen von denen aus der Staffel?
Njeta.
Ja, ist natürlich schwierig, weil in die meisten wären wir erstmal gar nicht reingekommen. Also ich zumindest nicht. Also ich wäre in gar keine gekommen als Frau, erstmal so, jedenfalls im Gefängnis so. Aber dann, also Aryan Brotherhood würde ich mich niemals anschließen.
Die hätten ich aber gern.
Ja, die.
Die hätte ich gerne, Weißbrot.
Dann die Dalman Incorporated. Also ich finde ja, da gab es ja verschiedene Strömungen, aber am Ende, also ich finde auch die Njeta klingen echt am besten.
Große schützt den Kleinen.
Ja, genau.
Also wir finden die Gang am sympathischsten, die den Typen den Finger abgehackt und seine Mutter geschickt hat. Da sind wir dann.
Na, das war ja nicht er, das war ja dann quasi...
Genau, also die Ur-Njetas, die ersten Njetas. Ja.
Genau, original ones.
Bin dabei.
Ja.
Ja, cool. Nette kleine Folge, nice kleine Folge. Ich hoffe, die hat euch gefallen, weil ihr uns mögt. Dann war das jetzt auch, glaube ich, interessant. Ansonsten nicht böse sein. Wir fangen mit der ersten Folge der neuen Staffel an, unschuldig im Knast. Ich plaudere ein bisschen wieder aus dem Nähkästchen in Folge 1. Ich habe da noch was. Irgendwann gehen mir diese Geschichten wahrscheinlich aus, die für die ersten.
Ach, das glaube ich nicht.
Doch, das kann schon bald passieren. Wir haben natürlich, natürlich sind mir Leute begegnet, die behauptet haben, sie sind unschuldig. Einen ganz bekannten Fall werden wir uns anschauen ein bisschen und ja.
Ich freue mich da schon drauf.
Ich freue mich auch.
Ihr Lieben, das war Staffel 5. Danke fürs Dabeisein, fürs Feedback schicken. Max, ganz viel Liebe geht raus an dich, an Podimo auch, dass wir es machen dürfen.
Yay.
Wirklich, Dankeschön, wirklich von
Business
Herzen.
Business Daddy.
Und ich bedanke mich bei dir. Ich habe dich sehr lieb und ich freue mich immer, wenn wir uns sehen.
Auch wenn du mich zusammenfaltest wie ein Karton.
Ich habe dich gar nicht zusammengefaltet.
Ich habe fast ein bisschen geweint.
So ein Quatsch.
Doch, ich habe versucht, mich hinter meiner Kaffeetasse zu verstecken, aber du hast nicht abgelassen von mir.
So eng. Weißt du, Leute glauben das, wenn du das so erzählst.
Das ist auch die Wahrheit.
Das stimmt überhaupt nicht.
Ich war so da gesessen, klein mit Hut. Mhm. Und dann hast du nochmal.
Du hast immer wieder angefangen, darauf rumzuhacken, dass das ja wohl stimmt, was du sagst.
Nee, ich habe schon lange akzeptiert, dass es nicht mehr ansteht.
Als wir hier noch gegenüber sitzen, hast du es mir nochmal erklärt, dass es so ist, wie du das gesehen hast.
Nee.
Da sieht man, es gibt nicht die Wahrheit.
Genau, Gewalt ist das, was der andere fühlt. So. Das würde ich dir jetzt nochmal mitgeben. So. Von wegen, jeder braucht eine Therapie. Ich sage ja immer, jeder braucht ein Anti-Gewalt-Training.
Okay.
Ja, und dann hättest du jetzt auch, dann hättest du, genau. Da kannst du nochmal, kannst du nochmal mit deiner Aggression hier umgehen.
Ich habe ja gar keine.
Okay. Ja, jetzt nicht mehr, hast du ja alles in mir abgelassen.
Es aber, die Leute glauben es, wenn du das so sagst. Wirklich, das ist Quatsch, was du gerade erzählst.
Okay, okay.
Das ist so eklig, ey. Die Leute glauben das. Ey, der erzählt nur Quatsch.
Also, macht's gut, ihr Lieben.
Das war Pollux, Gangs im Knast. Der True Criminal Podcast mit Maximilian Pollux und Claudia Kamid. Mehr Infos zu Maximilian Pollux findet ihr auf Sichtweisen e.V. Pollux, Gangs im Knast, ein Podcast von Podimo, produziert von Auf die Ohren.